Auch die Fenster durfte er wieder zumachen, nachher friert die Leute, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist und ihr habt ja nachher noch Gelegenheit, miteinander zu sprechen, zu kuscheln. Die Alexandra hat ja schon was erwähnt, das wäre ja eigentlich so ein ganzes Predigtthema, Gott zu dienen. Ich will euch heute eine Form des Gottesdienstes, des Gottdienens vermitteln, wo man vielleicht sich so gar nicht bewusst ist, dass es eigentlich der größte Dienst ist, der größte Wohlgefallen, den wir Gott bringen können. Und das Interessante ist, wie Gott dieses Thema vorbereitet hat. Ich schreibe einmal im Jahr für Geist bewegt die Andacht. Und das ist nicht immer so prickelnd, was du da vorgesetzt kriegst. Aber ich weiß, es ist gut, wenn du dich mit Themen beschäftigst, um die du normalerweise einfach souverän drum rumschiffern würdest. Vielleicht, weil du denkst, das weiß eh jeder, ist bekannt, das ist Larifari, oder weil es sehr komplex ist, weil es ein schwieriger Text ist. Und so hatte ich dann diese Woche einen Text aus Hiob. Ich sehe schon, ja, da kommt jetzt schon die Euphorie und die Begeisterung, ja, Hiobs Botschaft und so weiter. Text aus Hiob, Kapitel 35, und ich habe dann innerlich so auf dem Herzen gehabt, Herr, wenn, es ist immer so viel Zeit, wenn ich mich da reindenke, wenn es für den Sonntag dran ist, und es hat sich so bestätigt. Und das Schöne ist, es geht da um Gottvertrauen, wie das funktioniert und wie es nicht funktioniert. Und wir hatten am Freitagabend Psalm 40, die Alexandra zitiert Psalm 40 heute Morgen, und da ist das Erste, was da kommt, harre den Herrn, das ist ja ein steinaltes Wort, das bröckelt ja schon, das weiß ja eigentlich kein Mensch mehr heutzutage, was es bedeutet. Ja. Es heißt eigentlich in unserem Verständnis, vertraue auf den Herrn. Vertraue auf den Herrn, und so lautet auch das Thema, Jesus, einschalten, Jesus, mein Halt. Und ich habe sehr, also kriegt ihr das hin da hinten, dass da wieder was kommt? Ah, es ist soweit. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das ist eine Zusage, die steht. Hilfe, das wissen wir aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Hilfe hat viele Gesichter. Nicht alles, was jemand anders an Hilfe wünscht und will, fängt bei Kindern an und es hört bei den großen Kindern, sprich bei uns, bei den Gotteskindern nicht auf, entspricht nicht immer dem, was wirklich Hilfe ist. Ja, also das ist das Problem an der ganzen Geschichte, dass wir ja immer genau wissen, wie der andere, das ist für Menschen eine große Last, eine große Erwartungsdruck, wie Menschen uns doch gefälligst zu helfen haben, und bei Gott wissen wir es ja oft auch. Und in so ein Kapitel rein bin ich gestoßen, wo einer genau das anstößt und anspricht, nämlich der Elihu. Habt ihr den schon mal gehört, den Namen? Das ist der Vater vom Uhu. Ein ganz Unbekannter, die drei Freunde vom Hiob sind ja schon ein bisschen besser bekannt, der Bildad, der Eliphas, Zophar, aber der Elihu, der taucht da aus dem Nichts auf. Wenn du das weißt, geht uns nicht klar hervor, der war wohl dabei, weil er kommentiert es nachher, ja, aber er taucht erst sehr spät auf. Und er schreibt, und ich glaube, da ist viel, viel Weisheit Gottes dabei, und ich belege euch das auch, dass an anderen Stellen, dass er da recht hat. Er schreibt, gewiss wird Gott die nichtigen Klagen nicht erhören. Auch wenn du sagst, dass du ihn nicht siehst, wer kann sich da anschließen? Jeder. Oder hat jemand von euch den Herrn schon mal mit den Augen gesehen? Gibt es ja so Zeugnisse? Gibt es jemand hier? Würde mich freuen, also ich lege ihm da in die Ohren, ich hätte nichts dagegen. Auch wenn du sagst, dass du ihn nicht siehst, liegt ihm deine Sache, dein Anliegen, deine Not, dein Problem, deine Schwierigkeit, deine Herausforderung vor und du sollst auf ihn warten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort. Ich danke dir, du möchtest dein Wort, deine Aussagen, das, was du vor Jahrtausenden bis hinein in das Neue Testament, hinein in unsere Zeit durch deinen Heiligen Geist immer und immer und immer wieder gesagt hast, das möchtest du lebendig machen in unserem Herzen. Und du weißt, es ist nicht so einfach, Herr. Wir sind Menschen, die sehen, was vor Augen ist. Und wir sehen dich eben in aller Regel nicht. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil wir wissen, dass du bist und dass du denen, die dich suchen und die an dich glauben, ein Belohner sein wirst. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns heute Morgen ganz neu die inneren Augen öffnest, dass wir dich, dein Wesen, dein Vorhaben, das, was du machen, was du wirken, was du tun möchtest, erkennen, ergreifen und umsetzen können durch deine Gnade in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, vertraue auf den Herrn, weil er ist dein Halt. Hiobs Freunde, die drei Namen habe ich schon genannt, waren aller Voraussicht nach Stammesfürsten. Sie kamen von weit her, wie genau weit weiß man nicht. Ich habe mir das mal so vorgestellt, der Hiob sitzt in Montabaur, wer kennt es? Montabaur. Das ist also so ziemlich in der Mitte vom Deutschland, aber ganz im Westen. Der andere kommt dann von Flensburg, wo ist das? Also es lohnt sich in Gottesdienst zu kommen, das ist Erdkunde, Wiederholungsarbeit. Ja. Der nächste sitzt, kommt von Dresden, wo ist das? Ah, die Dresden, das kennen wir nicht. Dresden, ne, die sächsische Schweiz. Und der letzte dann aus Berchtesgaden. So müssen wir uns das vorstellen. Und die sind alle angereist und haben sich erstmal, gut, sie konnten es sich vielleicht erlauben oder leisten, waren vielleicht schon in Rente oder haben es nicht mehr nötig gehabt zu arbeiten, aber trotzdem, ich muss sagen, meine Hochachtung, mein Respekt, diese Männer haben sich auf den Weg gemacht, eine weite Reise heißt es, und sind so hier und haben erstmal gar nichts gesagt. Also das, Alexandra, hätten wir zweites geschafft. Du vielleicht, ich nicht. Also das ist schon harter Tobak. Das sollte man nicht vergessen an der Stelle. Und wenn man da jetzt, die Freunde haben ihre Fehler gemacht, die meisten von uns ist bekannt, aber sie haben gut angefangen. Wir fangen manchmal auch Dinge gut an und hören sie nicht so glorreich auf. Eine Woche Schweigen, viele Tage Beratung, alles in allem, schätzungsweise von dem, was sie geredet haben, mindestens 3 Wochen Dienst am Freund. Hut ab, Chapeau. Chapeau. Und dann kommt da so ein Jungspund. Der erklärt allen Vieren, ja nicht nur den Dreien, die sagen, wo das Problem liegt, nämlich, sagen ja, Hiob, also es tut mir leid, wenn du so in der Klemme sitzt. Es kann nur eine Ursache haben. Kein Mensch ist ohne Sünde. Du hast einfach dem Teufel Raum gegeben. Du hast gesündigt. Das erklären sie ihm in alle Schattierungen. Und jetzt kommt dieser Elihu und sagt, Jungs, ich bin zwar der Jüngste. So steigt er ein. Und es zeigt uns auch, dass er dabei war. Ich habe mir das alles angehört. Das heißt, Hiobs Freunde schwiegen, weil sie ihm nichts mehr entgegnen konnten, weil Hiob davon überzeugt war, dass er nicht gesündigt hat. Und da in diesem Punkt hatte er auch recht. Zumindest hat er nicht in der Form gesündigt, dass es einen Anrecht, einen Grund gegeben hätte, dass ihm all das widerfahren ist. Für die, die es nicht wissen, er hat seine Kinder verloren, er hat Haus und Hof verloren, er hat die Gesundheit, er war schwer krank und das Beste noch, er hat mehr oder weniger zumindest inhaltlich seine Frau verloren, die gesagt hat, es schwör doch Gott ab und stirb, vergiss es. Was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Also man muss sagen, das war kein sehr ermutigendes Umfeld. Und es kommt dieser Elihu, dieser Jüngste und sagt, so Jungs, jetzt sage ich euch mal, was Sache ist. Also das ist schon mal eine Ansage, oder? Das ist schon mal eine Ansage. Und dann heißt Elihu aber in Kapitel 32, da fängt die ganze Elihu-Geschichte an, über 6 Kapitel. Elihu, der Sohn des Busiters Barachel aus der Sibeam, packte der Zorn. Er war erstens zornig auf Hiob, weil er Gott für ungerecht, de facto sich selbst für gerechte wie Gott hielt. Es ist eigentlich eine logische Konsequenz. Wenn ich Gott, und das könnt ihr studieren, Hiob hat für mich menschlich total nachvollziehbar und verständlich. Er kam einfach in seinem, wie ich es gerne nenne, Touchdown, in seiner totalen Niedergeschlagenheit, totalen Schwäche, Krankheit, Verzagtheit. Und dann kommen noch die Freunde, die auf dir rumhacken. Er hat gesagt, wo ist jetzt Gott? Das ist ja auch die Frage, die uns am meisten begegnet, wenn wir mit Menschen sprechen. Warum lässt Gott es zu? An diesem Punkt war er angekommen. Er war zornig über die drei Freunde, weil sie Hiob nichts antworten konnten, ihm nichts erwidern konnten und ihn trotzdem für schuldig sprachen. Er hat gewartet, weil die drei Männer älter waren wie er. Habe ich auch gedacht, Prospekt, Hut ab. So erklärt das auch, ich bin zwar der Jüngste. Ich habe mir das jetzt alles angehört und ich schätze mal, das war wirklich ein langer Zeitraum, wo er da einfach da saß und sich das alles angehört hat. Und dann, wo alle mit ihrem Latein am Ende waren, dann tritt er auf. Hut ab. So wie du, Andreas. Hast auch gewartet durch die Hilfe des Herrn. Sehr gut, sehr gut. Was lernen wir? Nicht umsonst heißt es doch vielfältig das Unglück der Gerechten. Auch Petrus greift, wir hören das nicht gern. Petrus sagt, wir wissen doch, dass der Gerechte durch viel Leid hindurch gerettet werden muss. Also uns bleibt Leid, uns bleiben Schwierigkeiten, uns bleibt Not nicht erspart, nicht immer und an jedem Tag. Und Not und Leid hat natürlich ganz, ganz viele Gesichter und kommt glücklicherweise ja nicht immer so pfundsdick wie bei Hiob. Aber ich weiß, wir alle stecken in Herausforderungen. Und wenn es nicht selber ist, dann ist in der Familie was. Unsere Kinder sind jetzt umgezogen und dann kamen sie in der Wohnung an und die Wohnung war nicht renoviert. Ja, das geht doch mir nicht am Hintern vorbei. Ja? Und dann mussten sie zu Freunden und glücklicherweise hatten sie Freunde, wo sie kommen konnten, da wurden sie alle krank. Ja, das macht ja was mit einem, wenn man nicht einfach so nebenher Opa oder Papa oder was immer ist. Also wir haben ständig Dinge, die uns herausfordern, die uns belasten, die was mit uns machen. Es sei denn, wir sind ein Stückchen Holz. Sind wir aber nicht. Die liebenvollen Zuhörer und die geistlichen Ankläger. Ein sich oft wiederholender Kreislauf, wenn sich Nöte treffen. Am Anfang einer Notsituation stoßen wir tendenziell oft auf großes Verständnis. Wenn du dir das Bein brichst beim Skifahren, wird keiner kommen und sagen, ha, du Double. Es gibt es auch so Leute, aber es ist nicht der Regelfall. Nee, man wird Verständnis aufbringen. Stellt sich keine Besserung ein, werden Fragen laut. Da muss doch was im Busch oder Schräge sein. Oder ist da was im Busch? Ein Verhalten, das im christlichen Kontext und durch die Hiobs-Erfahrung in der Regel klein ist. Also ich hoffe, wir sind aus diesen Kinderschuhen raus, immer gleich irgendwelche Ursachen zu entdecken, wenn jemand ein Problem hat und Dinge nicht so rund laufen, wie er sich's wünscht. Auch die Sache mit dem Verständnis, möglichen Zugeständnissen am Arbeitsplatz oder Hilfestellungen lassen meistens nach erstem Verständnis und Zugeständnissen nach. Am Anfang, wenn ein Mitarbeiter vielleicht ausfällt, krank wird, ja, was will man machen? Man will ihn ja auch nicht verlieren. Ist Verständnis da, aber je länger sich eine Sache zieht, umso mehr kommen ja auch die Interessen des Arbeitgebers, vielleicht in der Familie, was jemand mitzutragen hat und so weiter. Es wird immer kleiner. Ja, es funktionieren sollen wir. Funktionieren. Ich bin so froh, dass das in meiner Bibel nicht steht. Ich habe das glücklicherweise in meiner Bibel noch nicht gefunden, dass ich funktionieren muss. Ich war vor guten Monat im Vorbereitungstreffen für den MOVE, für die Leitertagung der VM und habe mich auch ein Wort getroffen für jemand, wo ich weiß, er hat es auch Herausforderungen und sind Dinge einfach anders gelaufen. Nicht tragisch, aber schwierig, herausfordernd. Und habe ich so auf dem Herzen gehabt, ihm anzurufen. Ist mal gar so einfach, so Menschen, die in unwahrscheinlich viel Verantwortung sind, auch zu erreichen. Und habe ihm dieses Wort mitgegeben. Hey, du musst nicht funktionieren. Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Und der Vater im Himmel weiß, was geht und was gerade nicht geht. Das ist ja für uns oft so schwierig, ja? wenn wir dann irgendwas haben und wenn es nur so ein grippaler Infekt ist, und dann, da geht es ja, da wissen wir, das ist es vielleicht nach ein, spätestens zwei Wochen in der Regel rum. Aber wir wollen vielleicht, aber wir können die Leistung nicht bringen. Es geht einfach nicht. Und das ist, je mehr jemand auch einen gewissen, auch vielleicht auch einen gesunden Ehrgeiz hat, Sachen recht machen will, schwierig. Ich habe mir letztes Jahr durch verschiedene Tätigkeiten, auch hier und helfen und so weiter, einen sogenannten Tennisarm, Epikondylitis, Sehenscheidentzündung zugezogen. Und es ist heftig, du hast die Kondition, du hast die Power, aber du kannst fast nichts mehr anfassen. Und es ist so gut zu wissen, ich muss nicht funktionieren. Der Vater im Himmel hat alle Zeit, die Dinge, die bei mir eiern, die bei mir nicht in Ordnung sind, in Ordnung zu bringen. Und er weiß, wenn ich nicht kann, kann ich nicht. Er weiß, dass ich will. Und ihm genügt es. Ihm genügt es. Ja, ich funktioniere nicht mehr, ich bin mit mir selber im Zwist. Und dann kommen die Checker, die sagen, was Sache ist. Und dass sie selbst nicht zwingend die Liebe in Person sind. Auch dieser Elihu, das werde ich euch belegen, war durchaus ein Mensch, der sehr gewöhnungsbedürftig war. Ich möchte mal behaupten, ich möchte niemandem so nahe treten, er war ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch für mich wird der ganz normale Christ. Ein Stück Mitleid, Zeit, Weghilfe machen wir doch alle mit. So kenne ich uns, sogar mich. Aus der Thematik Schuld zu weisen sind wir, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, denke ich hoffentlich in aller Regel raus. Durch den Heiligen Geist sehen wir auch den einen oder anderen Punkt, wo es klemmt beim anderen. Wir erkennen und kommunizieren womöglich, dass Klagen, Jammer alleine noch niemand geholfen hat. Ja, das ist ja so ein bisschen modern, so eine moderne Psychologie, mal in den Wald rausgehen und mal so richtig schreien, rauslassen. Ich sage es nicht, dass es grundsätzlich verkehrt ist, aber ich verspreche dir eins, die Bäume werden dir nicht helfen. Es ist richtig, nicht Dinge in sich reinzufressen. Ihr Lieben, aber es muss uns doch einleuchten, dass das wirklich nur, in der Medizin würde man sagen, minimalinvasiv. Also ganz kleine Eingriffe, ganz kleine Sache, die bestimmt nicht schlecht ist, aber ist noch lange die Lösung. Und bei allem Pro und Verständnis, das wir aufbringen, hoffe ich füreinander, wenn Menschen in Not sind, sind wir oft blind bezüglich unserer Überheblichkeit. Elihu sagt zum Beispiel, könnt ihr nachher nachlesen, ich habe eine Weisheit, die von höherer Stelle kommt. Ja, die haben wir ja auch, gell, von höherer Stelle. Also, wenn mir das einer sagen täte, in dem Zustand, ich sage es besser nicht, also da täte mir das Messer in der Tasche aufgehen. Und merken manchmal gar nicht, wie wir Menschen um uns herum mit Weisheit zutexten. Die Rede des Elihu, die ging circa Minimum eine Stunde. Lest mal die 6 Kapitel, wo er gleich mal am Anfang sagt, hier, das was von mir kommt, das hat nochmal eine andere Qualität. Ich habe mir das lange angehört, aber was ihr macht, ist Müll und was der Hiob sagt, ist auch nichts. Und dann kommt ein Einstünder, ohne Zwischenrede, ohne nichts, zack. Da brauchst du aber auch gute Nerven. Einer, der alles zusammenfasst. Einer, der die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Also wir sehen, obwohl da viel Weisheit, Wahrheit drin ist, in den ersten Versen, die er zitiert, war es trotzdem jemand, der seine Grenzen hatte. Wie können wir mit Leid und Not umgehen? Klagen machen sehr begrenzten Sinn, das sagt auch hier der Textschreiber. Und belege ich euch an anderer Stelle, dass auch Gott, unser Heiland Gott, Klagen zulässt, Auch die Psalmschreiber klagen, aber er definiert es klar, Klagen haben noch keinem letztendlich und wirklich geholfen. Und vor allem die nichtigen, die unberechtigten Klagen, Klagen, wo auch in dem Sinn auch wirklich Schuld da ist, da sagt das Wort klar, da hilft nur Umkehr. Klagen haben sehr begrenzten Wert. Gott, Jesus anklagen, basiert auf Überheblichkeit und Stolz. Und darin hatte Elihu recht. Er sagt, Hiob, wenn du auch jetzt in deiner Situation, in deiner Schwierigkeit den Finger ausstreckst gegen Gott und Gott vorwirfst, dass er hier einfach nicht eingeschaltet ist, daneben ist, damit stellst du dich und deine Weisheit, deine Gerechtigkeit über die Gottes. Und das sehen wir, dass es, du hast vor das Wort Selbstläufer in den Mund genommen, Alexandra. Römer 8, 28 ist kein Selbstläufer. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, aber da steht eine Bedingung drin, denen, die Gott lieben, alle Dinge. Es ist ein harter Prüfstein und je schwerer unsere Not, je schwerer unser Druck, unsere Depression ist, umso größer sind wir gefordert, hier nicht in ein ganz komisches, anklagendes Gottesbild reinzurutschen. Und wer da meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Und dennoch, obwohl dieser Elihu ja seine Grenzen hatte, hat er etwas bei all seiner Menschlichkeit, bei all seinem auch Hochmut, seiner Überzeugung, er ist halt heller wie die anderen, hat er etwas, was ich glaube, was Gott unwahrscheinlich freut und was Gott unwahrscheinlich ehrt. Warum behaupte ich das? Weil sich seine Rede mit vielem deckt, was Gott nachher sagt, erstens. Und zweitens, er wird nicht in die Liste aufgenommen, von der Gott zu Hiob sagt, und du betest für deine Freunde, da werden Eliphas, Bildad und Zophar aufgeführt, er nicht. Also da gab es trotz aller Menschlichkeit und allem Versagen etwas in seinem Leben, was, glaube ich, wirklich einen Unterschied gemacht hat, bei aller Charakterschwäche auch. Und ihr denkt von der Thematik her, spürt ihr, habt ihr den Braten gerochen, worauf ich raus möchte, worauf ich glaube, möchte, Gott raus möchte. Ist dieser Vers 14, auch wenn du sagst, dass du ihn nicht siehst, und da widerspricht er ja nicht, liegt ihm deine Sache doch vor, auf ihn sollst du warten, oder eigentlich richtig wörtlich übersetzt, ihm sollst du vertrauen, ihm sollst du glauben, mit ihm sollst du rechnen. Nicht Erkenntnis, sondern Glaube. Glauben, Gott zu vertrauen, ist eine besondere Form des Dienstes. Jesus sagt, wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und der größte Dienst, den wir Gott entgegenbringen können, das sind nicht unsere Werke. Da bin ich ganz Lutheraner. Der erste und größte Dienst, den wir Gott entgegenbringen, das ist dieses Gottvertrauen. Wer sich Gott naht, der muss glauben, dass er und dass er denen, die ihn suchen, hallo. Das ist unser größter Dienst und das ist eine Dimension, die können wir nicht greifen. Und vielleicht ist es auch ein Geheimnis, wo du staunst, wenn ich meine, Prediger und Pastoren haben ja, wenn man sie länger kennt und genauer hinguckt, da findest du ja hoffentlich auch noch irgendwelche Dinge, wo du das Gefühl hast, das ist ein Mensch, gell? Da steht ja Fleisch und Blut vor mir. Ja, natürlich. Wenn Gott wollte, er sagt, er kann ja die Steine predigen lassen. Das ist ja für Gott kein Problem, aber nee, er will es anders. Und das ist der Grund, warum vielleicht manche Menschen, wo du vielleicht sogar nur den Kopf schütteln kannst über manche Dinge, du sagst, wie Kennt ihr ja, wie kam er bloß? Aber die Gott offensichtlich doch mächtig gebraucht. Und das würde mir jetzt natürlich anders machen. Das würde mir vielleicht auch andere Firma völlig anders regeln und sagen, was nützt mir das, wenn der mich toll findet als Chef, ja, und auch hinter meinem Rücken gute Sachen sagt, auch in andere Firmen sagt, also mein Chef, der hat's drauf, der hat eine gute Firmenphilosophie, das ist für mich nicht so wichtig, der ist im Geschäft, der kommt spät, der guckt müde, der schafft langsam oder was weiß ich, das gefällt mir alles nicht so. Aber bei Gott ehrt es offensichtlich, wenn jemand so ein starkes Vertrauen zu ihm als dem Chef des Universums hat. Gottvertrauen im Bewusstsein, mein Status quo, damit meine ich, der Zustand hier und jetzt und heute, so wie mir es jetzt und heute geht, vor meiner Prüfung, in meiner Familie, in meiner Krankheit, das hat und ist nicht das letzte Wort, da gibt es noch einen, meinen himmlischen Vater, den ich zwar nicht sehe, aber der mich sieht. Und der mich nicht im Regen stehen lässt. Ein englischer Offizier wurde von seiner vorgesetzten Behörde nach Übersee versetzt und musste mit seiner Familie dorthin übersiedeln. Als sie einige Tage auf See waren, erhob sich ein großer Sturm. Das Schiff geriet in äußerste Gefahr. Es herrschte allgemeine Angst und Verwirrung. Ganz besonders aufgeregt war die Gattin des Offiziers. Da ihr Mann vollkommene Ruhe bewahrte, machte sie ihm heftige Vorwürfe, dass ihm das Schicksal von sich selbst und seiner Familie gleichgültig sei. Also erinnert so ein bisschen an die Frau vom Hiob. Der Offizier hat ein bisschen anders reagiert. Er verließ die Kajüte und kam mit einem großen Schwert zurück und setzte seiner Frau den Degen in der Hand an die Brust und fragte sie, und, hast du jetzt Angst? Mit grimmigem Blick. Und sagt sie, nein. Er fragt, warum? Dann sagt sie, du bist mein Mann und du liebst mich und du wirst mir nichts Übles tun. Da sprach der Offizier, ebenso fürchte ich mich nicht vor dem Sturm, der in der Hand meines himmlischen Vaters ist, der mich liebt. Also die Pädagogik, das müsst ihr also nicht unbedingt nachmachen, aber... Es war wohl in der Situation des... Ups, was ist jetzt? Ich bin wohl irgendwo hingekommen, vielleicht auf Black, ja genau. Ups. Was ist denn jetzt los hier? Ah, ja, super. Wir haben es gleich geschafft. Oh, schön. Unglaublich. Gottvertrauen zu glauben bedeutet nicht, dass ich weiß oder Gott zu sagen, Klammer, Herzen gesehen, vorzuschreiben habe, was er gefälligst zu tun hat. Sondern zu glauben, zu vertrauen, dass er kommen und helfen wird. Das hat zum Beispiel Petrus im Gefängnis getan. Aber auch nicht mehr so arg groß. Oder auch Stephanus, der voll Glaubens den Märtyrertod starb. Aber Gott war da. Und Gott hat ihm geholfen. David Wilkerson, wer kennt ihn? Der große Evangelist. Wir alte noch, gell? Ich will sagen, dass wir alt sind. Komm, es macht keine Welle, Christine. David Wilkerson litt an Flugangst. Und so war Fliegen für ihn immer ein Kampf, besonders wenn es, wie bei diesem Flugzeug, sehr turbulent zuging. Er saß schon schweißgebadet mit den Nerven am Ende in seinem Sitz, als er auf einmal das kleine Mädchen neben sich bemerkte, welches völlig ruhig in seinem Sitz saß und sich von den heftigen Turbulenzen anscheinend in keinster Weise aus der Ruhe bringen ließ. Nach einer Zeit lang sagte er, sag mal, warum hast du denn überhaupt keine Angst? Ich sagte, nein, nein, keine Angst. Wissen Sie, mein Papa ist der Pilot und wir fliegen gerade nach Hause. unser himmlischer Vater, dein, mein himmlischer Vater. Er ist unser Lebenspilot. Und wir sind hier nicht am Ziel. Wir sind alle auf dem Weg nach Hause. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und wir dürfen vertrauen, dass den Weg, den er für dich und mich vorgesehen hat, dass es ein guter Weg ist. Der mag vielleicht im ersten Moment nicht schmecken. Der mag mir vielleicht im Moment nicht gefallen. Aber du ehrst Gott, den Vater, damit, wenn du ihm vertraust, halte ich wieder mal zurück. Und es ist wirklich ein großes Geheimnis in diesem Vers, viel Weisheit drin aus dem Jesaja 30, 15. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr, also da, wo auch Dinge schräg gelaufen sind, Luther sagt hoffen, und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stille sein und Vertrauen könntet ihr stark sein, aber das wollt ihr nicht. Das ist so ein bisschen salzig-bitterer Nachgeschmack. Eigentlich jammert er doch lieber. Und mal ganz ehrlich, wie viel liegt uns doch oft? Ich meine, es ist ja auch verständlich, wenn dann mal ein Mensch sein Ohr öffnet, ihm unsere Leidensgeschichte zu erzählen. Und es ist auch in Ordnung, wenn jemand nachfragt. Aber wir müssen uns, glaube ich, schon fragen, wie viel hilft es wirklich? Muss jeder meine Leidensgeschichte, mein Problem, muss das jeder wissen? Ist das wirklich hilfreich? Muss ich es Gott sagen? Ja, ich darf es ihm sagen. Aber eigentlich muss ich es ihm nicht mal sagen, weil er weiß es doch sowieso viel, viel besser in der Tiefe. Er weiß auch, wie wir vorher gehört haben, was Katrin angesagt hat mit dem Kurs. Er weiß, warum wir so ticken, warum es uns der Hut hebt, warum wir uns gern in unser Schneckenhaus zurückziehen, beleidigt sind. Er weiß es doch. Der Herr beschützt, die das Rechte tun. Er wird ihre Hilferufe hören. Vertraue auf den Herrn. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vertraue auf ihn. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in Kontrolle bist. Dass du unsere Situation kennst. Du weißt, was uns drückt. Du kennst die tiefsten Schrei und Ruf unseres Herzens. Und Vater, wir bitten dich um Vergebung, wo wir mutlos geworden sind, wo wir Anklagen gegen dich geworden sind, wo unsere Gerechtigkeit offensichtlich eine bessere war wie die deine. Wir bitten dich auch, wo wir Menschen in die Schuld genommen haben, Menschen verantwortlich machen für unsere Situation, für unsere Reaktion, für unseren Unmut. Wir bitten dich auch um Vergebung, wo wir die Perspektive auf dein Eingreifen anscheinend vergessen haben, verloren haben. Ich danke dir, Jesus, dass du siehst. Ich danke dir, dass du kommst zu deiner Zeit. Und ich danke dir, dass es wirklich wahr ist, du kommst nicht zu spät. Und ich danke dir, dass dein Wort gilt, dass du denen, die dich suchen, ein Belohner bist. Wenn dein Wort stimmt und ich glaube daran, dass du über die Maßen mehr gibst, als wir erbitten oder erdenken können, Jesus. Danke, Vater. Amen.